Sustainability to go. Seit den 70er Jahren hat sich der globale Ressourcenverbrauch verdreifacht. Die Elektroschrottmengen haben sich vervierfacht. Allein die jährlich in der EU gekauften Haushaltsgroßgeräte, die sogenannte weiße Ware, ergäben aneinandergereiht eine Strecke, die einmal um den Erdball reicht. Es ist höchste Zeit, über nachhaltige Hausgeräte nachzudenken. Aber woran erkennt man sie? Darüber sprachen wir mit Christoph Wendker, Vice President Corporate Sustainability bei Miele. Die Themen Klimaschutz, Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind in aller Munde. Immer mehr Bürger zweifeln den Lebensstil an, der sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten verbreitet hat. Größer, schneller und mehr war die Devise, sowohl bei Wohnungen, Autos oder Haushaltsgeräten. Das ändert sich gerade. Die Idee des bewussten Konsums ist für viele Verbraucher ökonomisch wie auch ökologisch attraktiv. Im Haushalt gibt es meistens eine ganze Reihe Stromfresser, die nicht nur die Umwelt belasten, sondern auch den Geldbeutel. Energielabel geben hier Orientierung. Doch es sind nicht nur die Kosten allein, die stören. Viele Verbraucher möchten sich von Lasten befreien, haben die Idee des Minimalismus für sich entdeckt und wollen reduzieren. Lieber etwas weniger besitzen, dafür mehr Ressourcen etwa für die Freizeit haben, lautet die Devise. Aller guter Wille nützt aber nichts, wenn die Geräte kaputt gehen. Besonders ärgerlich ist es, wenn die Geräte noch keine lange Nutzungsdauer aufweisen. Hier steht ein böser Verdacht im Raum. Werden technische Geräte absichtlich so konstruiert, dass sie schneller kaputt gehen? Experten sprechen von geplanter Obsoleszenz. Firmen, die absichtlich Sollbruchstellen in ihre Produkte einbauen, damit die Lebensdauer begrenzt wird, handeln betrügerisch, sagen Verbraucherschützer. Nicht nur werden Käufer hinters Licht geführt, sondern auch unser Ökosystem wird unnötigerweise geschädigt und durch die Wegwerfmentalität weiter ausgebeutet. Seit letztem Jahr hat Frankreich in Bezug auf dieses Thema drastische Maßnahmen ergriffen und die geplante Obsoleszenz verboten. Jeder, der bewusst die Lebensdauer von Geräten verkürzt, wird mit einer Geldstrafe von bis zu 300.000 Euro und einer Haftstrafe von bis zu 2 Jahren bestraft. Gerade erst hat Apple das Interesse der Behörden geweckt. Unser heutiger Gesprächspartner Christoph Wendker ist seit 1988 für den Hausgerätehersteller Miele tätig. In Gütersloh hat er seither zahlreiche Aufgaben übernommen. Heute verantwortet er dort den Nachhaltigkeitsbereich. Miele geht im Geschäft mit weißer Ware traditionell seine eigenen Wege. Ihre Produkte sind sehr langlebig, energieeffizient und qualitativ. Das hat natürlich seinen Preis. Aber gerade mit Blick auf Nachhaltigkeit kann Miele jede Menge erzählen. Hören wir also rein, was Christoph Wendker sagt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Sustainability to Go. Ich begrüße ganz herzlich unseren heutigen Gast, Christoph Wendker von Miele. Hallo, Herr Wendker.
Hallo, Herr Lenzen.
Herr Wendker, meine erste Frage zum Einstieg ist, wie erkenne ich eigentlich nachhaltige Hausgeräte?
Ja, das ist zu Anfang schon gleich eine sehr schwierige Frage. Nachhaltige Hausgeräte lassen sich nicht so einfach von außen erkennen. Und wir alle wissen das, wenn wir vor den Regalen stehen und vor den Ausstellungen in den Geschäften. Wir sehen dabei natürlich das Thema Energy Label. Also viele der Haushaltsgeräte, die heute verkauft werden, die haben ein Energy Label. Das bezieht sich aber spezifisch nur auf ein Programm und ist damit natürlich teilweise aussagekräftig für den Energieverbrauch, für den Wasserverbrauch von Geräten und hilft durchaus auch bei der Einschätzung. Aber Nachhaltigkeit ist halt eben ein gesamtheitlicher Wert. Guter Startpunkt, solche Geräte zu erkennen, ist sicherlich etwas, was mit Warentests zu tun hat. Das heißt, die Stiftung Warentest bietet sehr tiefgehende Tests. Andere Testhäuser haben nicht so tiefgehende Tests, aber die Ergebnisse zum Beispiel der Stiftung Warentest haben schon eine relativ gute Aussage auch zu den Nachhaltigkeit und Lebensdauer teilweise, weil auch einige Gerätegruppen dort in Richtung Lebensdauer geprüft werden und damit auch in das Gesamturteil hineinkommen. Insgesamt am Point of Sale im Geschäft ist es nicht ganz einfach, diese Geräte dann auch in der Beratung nochmal zu hinterfragen, weil dort das Wissen häufig relativ begrenzt ist. Insofern hilft viel auch im Bekannten, im Verwandtenkreis Erfahrung dann auch mit einzelnen Geräten abzufragen und das mit in die eigene Entscheidung hineinzubringen. Und das Thema Vertrauen ist natürlich ein wichtiges, Vertrauen in die Marke. Da haben wir einen Kundenstamm, der uns vertraut, und damit lassen sich natürlich dann auch solche Einschätzungen die nächsten Geräte übertragen. Verantwortlich handelnde Unternehmen geben viele Informationen nach außen, wie zum Beispiel im Nachhaltigkeitsbericht oder auch in Presseveröffentlichungen. Das ist sicherlich auch ein Stück weit Hinweis darauf, wie Unternehmen handeln. Und auch die Herstellerwebseiten mit unterschiedlichen Informationen können da hilfreich sein. Also das ist so ein Konglomerat. Es gibt nicht ein Kriterium. Ich glaube, es gibt viele. Und ich glaube, das muss jede für sich selber auch dann anschauen, wo die besten Informationen dann für einen selber herkommen.
Werden technische Geräte absichtlich so konstruiert, dass sie schneller kaputt gehen? Den Verdacht gibt es immer wieder. Deshalb zwei Fragen sozusagen in einer. Was ist dran an diesem Thema der ewigen Diskussion nach der, jetzt bringe ich den Fachbegriff dafür rein, der geplanten Obsolenz? Und warum setzen Sie stattdessen auf Langlebigkeit?
Ich glaube, wenn man sich geplante Obsoleszenz anschaut, so gibt es die, wir kennen das Druckerthema zum Beispiel, dass nach so und so vielen Seiten dann ein Drucker den Geist aufgibt. Das ist sicherlich etwas, was es gibt. Aber in Bezug auf Obsoleszenz, glaube ich, ist das eher ein Qualitätsthema. Das heißt also, Geräte, wenn wir uns den Markt anschauen, Haushaltsgeräte sind im Preis bei weitem nicht so stark gestiegen wie andere Produkte. Das heißt also, eine Waschmaschine kostet heute im Gegenwert weniger, als diese Waschmaschine früher gekostet hat und hat heute wesentlich mehr Funktionen. Und diese Funktionen haben natürlich auch durchaus einiges an Risiken insofern, dass es häufigere Ausfälle geben kann, weil die Komplexität auch größer ist. Wenn dann Unternehmen hier nicht den Aufwand treiben, die Unternehmen im oberen Bereich des Marktes dann treiben, dann kann das zu Frühausfällen kommen. Und diese Frühausfälle werden dann vielleicht auch als geplante Obsoleszenz wahrgenommen. Sie sind aber dann häufig eigentlich Qualitätsmängel. Und das kann man nur durch intensive Bemühungen in der Entwicklung dann auffangen. Das kann man nur durch gutes Testen von Produkten dann auffangen und damit dann auch den Qualitätsanspruch, den Kundin, der Kunde berechtigterweise dann erwartet, auch einlösen. Und wenn man das ganze Thema sich anschaut, dann ist das schon durchaus komplex und auch nicht einfach im Unternehmen umzusetzen. Aber wenn das in Zusammenhang mit den Erkenntnissen aus der Wissenschaft, mit Erkenntnissen auch aus den einzelnen Bereichen der Lebenszyklusanalyse zusammengeht, dann ist dieses Thema Langlebigkeit in der richtigen Weise umgesetzt sicherlich etwas, was auch dann in dem oberen Teil des Marktes dann auch so eingelöst wird und das Thema Obsoleszenz damit auch eigentlich kein Thema ist für die Hausgerätebranche.
Diese Frage haben Sie jetzt bestimmt schon sehr oft gehört. Ich muss sie aber jetzt an der Stelle einfach nochmal stellen. Entgehen Ihnen denn nicht jede Menge Umsätze, wenn Ihre Geräte so lange halten?
Also uns würden Umsätze entgehen, wenn unsere Geräte nicht so lange halten würden. Das muss man auf jeden Fall sagen. Also Langlebigkeit und Qualität ist ein wesentliches Merkmal unserer Marke. Und wir sind da vorher ja auch schon darauf eingegangen. Auch das Thema Nachhaltigkeit zahlt ja auch darauf ein. Und damit ist das wertprägend. Und wenn wir uns das anschauen, wie denn auch in der Vergangenheit und auch heute Geräte entwickelt und gefertigt hat, so sind die meisten unserer Werke in Deutschland beheimatet. Also der Kern ist in Gütersloh mit der Zentrale. Und viele Werke sind da drumherum strukturiert. Auch im nahen EU-Ausland haben wir einige Werke und ein Werk haben wir auch in China. Aber was allen Werken gemein ist, ist, dass diese Werke wirklich auch gleichartig aufgebaut sind, das heißt gleich zertifiziert sind sogar alle SA 8000 und die Menschenrechtsnormen zertifiziert. Da gibt es nur ganz wenige Unternehmen, die das haben. Also das können Sie an einer Hand abzählen. Und an der Stelle tun wir vieles dafür. Und diese Qualität, die wir hier bieten im Rahmen der Entwicklung, im Rahmen der Fertigung, die ist natürlich teuer. Und nur dadurch, dass wir langlebige Geräte bauen und diese dann auch beim Kunden dann Anklang finden, nur dadurch können wir überhaupt hier in diesem Rahmen die Fertigung aufrechterhalten. Und damit ist Miele groß geworden. Miele ist erfahren in diesem Geschäftsmodell und damit sind wir auch nachhaltig erfolgreich. Und wir sehen, dass viele Menschen das auch zunehmend noch stärker schätzen und damit den Wert der Geräte dann auch für sich wahrnehmen und dadurch Miele auch kaufen.
Jetzt machen Sie ja damit Werbung, dass einige Haushaltsgeräte diese 20 Jahre halten. Stelle ich mir natürlich die Frage, in diesen 20 Jahren passiert ja auch in einer Produktentwicklung wahnsinnig viel. Inwieweit steht dann diese Langlebigkeit einem technischen Fortschritt entgegen? Weil Energieeffizienz und Innovationen, all das, bleibt das dann nicht den alten Modellen verwehrt?
Es ist natürlich so, dass es diesen technischen Fortschritt gibt. Aber wenn Sie sich heute den technischen Fortschritt anschauen bei Geräten, dann sind die Entwicklungen, dann sind die Verbesserungen in immer kleineren Schritten auch angesiedelt, weil wir so langsam so gegen eine Asymptote gehen. Ne? Also wenn Sie sich beim Geschirrspüler anschauen, dort verbrauchen wir in den Programmen mit den niedrigsten Verbräuchen gerade mal 7 Liter Wasser und sind bei Energieverbrauch um die 0,5 Kilowattstunden. Das ist dann nur sehr schwer, noch weiter dann auch zu reduzieren. Und wenn Sie in diesem Bereich sind und dann selbst 10% davon sehen, ne, da sind das nur noch 0,7 Liter oder dann 0,05 Kilowattstunden. Das heißt, die Schritte werden immer kleiner. Und damit ist die Begründung dafür, dass man Geräte vorzeitig austauscht, eigentlich nicht mehr da. Nur dann, wenn entsprechende Sprunginnovationen da sind, wie zum Beispiel die Wärmepumpe beim Wäschetrockner, nur dann kann so etwas dann nochmal passieren, dass man sagt, naja, dann kann man vielleicht ein Gerät schon etwas früher austauschen. Ansonsten, und das haben Studien auch, die wir in Auftrag gegeben haben, die aber wissenschaftlich überprüft werden, im wissenschaftlichen Kontext nennt man das Peer-Reviewed, die sagen ganz klar aus, diese Geräte sollen möglichst lange im Haushalt stehen. Und das geht bei der Waschmaschine so weit, dass sogar mit den heutigen CO2-Footprints dann auch Lebensdauern von mehr als 30 Jahren für positiv angesehen werden. Das ist aber aus technischer Sicht fast nicht mehr machbar, weil Kunststoffe und andere Bauteile dann doch in einem höheren Maße verschleißen und dann auch fehlerträchtiger werden. Das heißt nicht, dass eine Mielemaschine nicht 30 Jahre auch halten kann. Das hängt aber von vielen unterschiedlichen Parametern ab. Also insofern schauen wir immer, und das ist uns auch gemein, immer auf die ganzheitliche, auf den gesamten Lebenszyklus und damit auch ganzheitlich auf die Maschine und den Gebrauch und die Herstellung und haben damit natürlich auch einen Blick darauf, was sinnvoll ist. Und diese Studie hat halt eben nachgewiesen, dass lange Lebensdauern, also bei Waschmaschinen, Geschirrspülern von rund 20 Jahren auf jeden Fall ökologisch sinnvoll sind. Und aus monetären Gründen sind sie sowieso sinnvoll. Also insofern trifft sich das und deswegen sind wir dann auch weiterhin auf dem Pfad, diese Geräte genauso auszulegen und damit natürlich auch unseren USP dann auch zu bestätigen.
USP und Fahrt ist ein gutes Stichwort. Vielleicht sind Sie ja künftig bei dem Thema Langlebigkeit gar nicht mehr so alleine, weil wenn ich mir diese geplante EU-Richtlinien anschaue, dann sollen ja eigentlich alle Hersteller in die Pflicht genommen werden, nicht nur aus ökologischen und ökonomischen Gründen, sondern auch aus politischen Gründen, eben dass ihre Produkte künftig langlebiger sind. Das ist ja etwas jetzt so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von Ihnen. Wenn aber jetzt eigentlich alle...
Der Markt ist ja sehr breit und die Untersuchungen, es gibt eine GfK-Untersuchung, wo der Anteil der Geräte zugenommen hat, die im Bereich unterhalb von 5 Jahren schon Frühausfälle zeigen und das im großen Maße und dadurch, dass sie nicht mehr reparierbar sind, dann auch direkt dem Recycling dann übereignet werden. Das ist eigentlich die Zielrichtung der EU-Verordnung oder der Richtlinie. Und damit zielt es nicht auf den gesamten Markt, sondern es zielt darauf, den unteren Teil des Marktes, der dann auch nicht nachhaltig ist, dann so weit zu bewegen, dass sinnvolle Lebensdauern von 7 bis 10 Jahren mindestens erreicht werden und somit A, die Erwartung des Kunden, der Kundin erfüllt werden. Und auch wichtige Nachhaltigkeitsaspekte auch in dem Preisbereich dann mit einbezogen werden. Und deswegen, nein, also es ist kein Angriff auf unsere Marke oder auch auf unser Alleinstellungsmerkmal, aber es ist sicherlich sinnvoll, das genau so zu tun, denn das ist unverantwortlich, Neumaterial dann so in den Markt zu bringen und es dann innerhalb weniger Jahre dann schon wieder als Schrott dann auf der im Recycling zu sehen. Und man muss eins wissen, mit jedem Recycling ist heute eine Degenerierung des Materials dann auch verbunden. Und das bedeutet natürlich ganz kritisch hohe Materialverbräuche für einen relativ geringen Nutzungszeitraum.
Jetzt hatten wir ja eingangs über die Herstellung von Geräten gesprochen, später auch kurz über die Entsorgung. Aber es gibt ja noch eine Phase dazwischen, nämlich auch die Aufbereitung und die Wiedernutzung. Das kennen wir ja aus anderen Bereichen, sei es ein Auto, was man gebraucht kauft, oder Handys. Da gibt es das schöne neue Wort Refurbished dafür. Dieses Thema Refurbished höre ich bei Hausgeräten relativ selten oder fast gar nicht. Warum ist denn das so kompliziert? Und
ja, es ist ein spannendes Thema. Heute ist dieses Thema nicht unter der direkten Bezeichnung Refurbished eigentlich etwas im Verdeckten. Ne? Also es gibt einen großen Zweitgerätemarkt oder Zweite-Hand-Markt, der dann im Privaten häufig stattfindet. Das heißt, also Geräte werden zum einen natürlich dann in der Verwandtschaft weitergegeben, also an die Kinder, die ausziehen oder von der Oma auf den Enkel übertragen oder ähnliches. Zum anderen gibt es aber auch einen durchaus relativ großen Bereich der professionellen Aufbereiter, die dann auch Gebrauchtgeräte teilweise mit Garantie verkaufen zu relativ günstigen Preisen. Das sind Themen, die heute schon passieren. Das heißt also, es gibt eigentlich schon einen Refurbished-Markt oder einen Gebrauchtgerätemarkt, der dann auch häufig mit dem Thema Reparatur natürlich zusammenhängt. Und damit lassen sich natürlich viele Dinge auch am Markt bewegen. Aber es ist richtig, die Hersteller, und da sind wir auch nicht alleine, beschäftigen sich mit dem Thema intensiv. Da sind natürlich relativ viele Themen zu lösen, nämlich zum einen akzeptiert der Kunde, die Kundin ein wieder aufbereitetes Gerät in einem bestimmten Preisbereich. Wie kommen wir an entsprechende Geräte heran? Wie ist da die Logistik dann auch aufgebaut? Denn nur dann, wenn das auch im gesamten Lebenszyklus Sinn macht, das heißt also, wenn auch das bei der Logistik die CO2-Emissionen entsprechend gering sind, bei der Wiederaufbereitung, auch durch die neuen Bauteile, die eingesetzt werden, auch dort der zusätzliche CO2-Footprint so klein ist, dass in Summe das sinnvoll ist im Vergleich zu einem hochwertigen Recycling, nur dann würden wir das als Hersteller dann auch soweit dann nutzen. Wir sind in Pilotprojekten aktuell schon in Holland dabei, solche Dinge dann aufzubauen, halt eben auch über Geräte, die uns dann über die Entsorgungshöfe dann zugeleitet werden. Wir müssen dabei natürlich berücksichtigen, dass von uns eine sehr hohe Aufbereitungsqualität erwartet wird, die dann auch entsprechend teuer ist. Und da müssen wir sicherlich schauen, wie wir dann in eine entsprechende Profitabilität hineinkommen. Dass Kunden diese Geräte kaufen, das sehen wir, haben aber da noch eher Pilotcharakter und werden das sicherlich auch weiterentwickeln. Das ist ein spannendes Thema und wir sind sicherlich auch gespannt darauf, wie dann der Markt darauf reagiert, wenn das in vermehrtem Maße dann auch angeboten wird.
Der Elefant im Raum, um den wir uns ja da drehen bei diesem Thema, ist ja immer letztendlich die Recyclingquote, das Wiederverwenden von Rohstoffen, was dahinter steht. Da haben Sie ja, so verstehe ich das zumindest, eigentlich ist man ein Vorteil, weil sie A, sehr viel selber in Deutschland herstellen und B, auch sehr Vollmetalle und andere Materialien nutzen, die eine hohe Recyclingfähigkeit haben. Das ist ja gerade auch, wenn wir über Nachhaltigkeit von Hausgeräten reden, ein ganz wichtiger Aspekt. Wie sieht das bei Miele aus?
Dass wir Geräte haben mit einem Anteil an Materialien, die sehr hochwertig sind, das ist bekannt. Das ist im Prinzip auch ein Moostopf. Das heißt also, wenn Sie ein Miele-Gerät an die Straße stellen, damit die Sperrgutabfuhr diese Geräte mitnimmt, so wird das nicht lange dauern, dass jemand vorbeifährt und diese Geräte einlädt. Und die werden in den seltensten Fällen über die Sperrgutabfuhr dann den Entsorgungshof erreichen. Das zeigt natürlich auch, wie schwierig das Thema der Rückführung ist. Also wir können mit Stolz von uns behaupten, dass unsere Geräte eine extrem hohe Recyclingfähigkeit haben, damit dann auch sehr gut zu recyceln sind und sehr hochwertig zu recyceln sind, wenn sie denn so auch dann auseinandergebaut werden. Diese Materialien würden wir natürlich auch gerne selber nutzen, das ist klar, das ist auch kein Geheimnis, aber dazu muss auch wieder die Logistik passen. Das heißt, also, es muss irgendwo ein profitables System sein. Alle Unternehmen, die sich Nachhaltigkeit auch auf die Fahnen geschrieben haben, beschäftigen sich aktuell mit diesen Modellen und das ist sicherlich etwas, was in großem Maße auch Geschäftsmodelle, was entsprechende Logistiksysteme und Ähnliches dann prägt. Das, was wir schon tun, kann man auch, glaube ich, gut erwähnen, ist, dass wir in einigen Teilen das schon sehr intensiv tun, nicht unbedingt nur mit unseren Bauteilen, aber teilweise auch mit den Bauteilen. Das heißt also, zum Beispiel in unserer Gießerei haben wir dann einen Schrottanteil von mehr als 99%. Der Rest sind Zuschlagstoffe, die sie bei dem Gießen auch für die Materialeigenschaften brauchen, also für das Einstellen der Materialeigenschaften, und machen das Ganze sogar mit 100% Grünstrom. Das heißt also, das ist wirklich ein ganz nachhaltiges Metall. Und diese Gussgewichte und diese Lagerkreuze, die wir dann für unsere Waschmaschinen verwenden, die haben halt eben eine besondere Qualität. Das heißt, so, das ist dann schon wirklich zirkulär, weil wir haben dort auch pilothaft dann in dem Material auch unsere alten Lagerkreuze und unsere alten Kontergewichte dann hier mit eingeschmolzen. Also das sind so Themen, die wirklich dann das Thema Zirkularität dann auch befeuern. Und das versprechen wir auch. Ja, das heißt also, wir versprechen unseren Kunden, dass wir uns da auf den Weg machen, dass wir die Kreisläufe schließen, dass wir eine zirkuläre Wertschöpfungskette aufbauen und dass wir damit dann das Material auch wieder zurückführen. In welcher Form das genau passiert, das sind immer wieder Themen, die in den einzelnen Geschäftsmodellen durchdacht werden müssen. Da brauchen wir auch immer andere Stakeholder dazu, denn sowas geht nur zusammen. Das geht nicht in einem Verbund, nur Miele holt seine eigenen Materialien zurück, sondern diese Dinge müssen in der richtigen Weise dann auch zusammengeführt werden, damit das so ein System auch profitabel ist. Und da sind unterschiedliche Denkmodelle unterwegs und da sind sehr viele Wege auch noch zu gehen, die wir heute noch nicht beschreiten können oder noch nicht beschritten haben. Dazu gehört, muss man auch sagen, das Thema der Regulierung. Das Thema Regulierung ist ein massiv schwieriges Thema, weil Dinge, die heute erlaubt sind, müssen ja in 10 oder 15 Jahren nicht unbedingt auch erlaubt sein. Und das heißt also, es kann auch passieren, dass Materialien, die ich heute verwende, in 10 oder 15 Jahren so nicht mehr verwendet werden können oder mit so einer Additivierung oder Ähnlichem. Und das heißt also, das sind auch Themen, die wir auch von unserer Seite, das habe ich auch bei mir in meinem Ressort mit als Verantwortung, die wir auch mit politischen Stakeholdern diskutieren. All das ist ein hochkomplexes Netzwerk. Und wir müssen schauen, dass wir diese Netzwerke in der richtigen Weise ausprägen, sodass wir zunehmend zirkulär werden können und dass wir dann irgendwann zu dem Thema Net Zero kommen. Das heißt also, so gut wie kein Neumaterial mehr brauchen, sondern dass wir in unseren Materialien in Zukunft auch dann weiter leben und das ein voll zirkuläres System aufbauen, sodass wir die Ressourcen dann schonen können, die wir dringend für andere Dinge brauchen.
Net Zero in der Produktion ist ein Stichwort vielleicht für meine letzte Frage. Ich hatte jetzt jüngst gelesen, dass Sie eben das Thema CO2-neutrale Produktion auch damit forcieren, dass Sie der Science-Based-Target-Initiative beigetreten sind und sich verpflichtet haben, wissenschaftsbasierte Emissionsziele zu setzen und das eben nicht nur in der eigenen Produktion, sondern künftig auch in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie weit stehen Sie da und wann ist der Miele-Fußabdruck verschwunden oder
ja, ganz klein? Wir beschäftigen uns schon sehr lange mit den Themen der Klimaerwärmung, der Abmilderung der Klimaerwärmung. Da sind wir schon seit den 80er Jahren intensiv unterwegs, haben da auch einen sehr langen Weg hinter uns und sind jetzt auch in der Lage, zum einen durch neue Technologie, durch verbesserte Technologie in hohem Maße Energie einzusparen und damit unseren CO2-Footprint zu reduzieren. Das gilt für unsere Produktion selber, auch den Energiebezug und das, was wir auch nach außen kommunizieren, dass wir unsere eigenen Fertigungsstandorte und auch die Vertriebsstandorte CO2-neutral gestellt haben. Das ist quasi den neuen Technologien geschuldet, das heißt bessere Energieeffizienz, bessere oder PV-Systeme, entsprechende Erdwärmesysteme, die wir nutzen können, wo wir auch intensiv hinein investieren, allerdings auch kompensieren. Das ist der eine Teil, das ist aber der Teil mit einer doch relativ geringen Auswirkung auf den CO2-Footprint, also Scope 1 und 2. So wie sich das nennt, das hat bei uns einen Anteil von ungefähr 1% am Gesamtfootprint. Aber es ist trotzdem eine wichtige Aktivität, die wir hier nach vorne tragen. Das ist ein Teil der Science-Based Targets Initiative. Der für uns wesentlich wichtigere Teil ist allerdings der Scope 3 Footprint. Das heißt also in der Vorkette und in der Nutzung, Transport und ähnliches, Entsorgung ist auch mit dabei, aber Vorkette, das heißt also die Lieferkette und die Nutzung der Produkte, das sind die Haupttreiber. Vorkette ungefähr 14-15% und die Nutzung ungefähr 83-85%. Daran können Sie sehen, dass diese Themen bei uns den größten Stellenwert haben und hier haben wir die Dinge auch so weit entwickelt, dass wir sogar auch in die reale Nutzung hineinschauen können und auch daran uns messen lassen. Das heißt so, dass wir nicht nur für das Energy Label diese Zahlen erheben und daran uns messen lassen, sondern im realen Gebrauch. Das heißt, das, was am Zähler im Haushalt ankommt, das ist das, was uns interessiert, weil das auch nur die Wirkung erzielt. Wir haben ja vorher gesehen, die Eco-Programme werden in einem nicht so großen Maße genutzt. Das heißt also, die anderen Programme haben ein Übergewicht und dadurch, dass sie auch häufig einen höheren Energieverbrauch haben, ist dort auch eine Reduzierung noch wichtiger und damit haben wir natürlich dann auch den Impact erzeugt, den wir erzeugen wollen. Und das können wir nur machen, dadurch, dass wir jetzt noch besser aufgestellt sind durch unser Team, was diese Dinge dann auch nach vorne treiben kann. Also wir sind und bleiben bei der SBTI dann auch in der Umsetzung der entsprechenden Emissionsreduktionsziele und wollen dann bis 2050 auch wirklich CO2-neutral sein. Wahrscheinlich wird es allerdings auch nicht ganz ohne Kompensation gehen, die wir aber immer sehr hochwertig gestalten, das heißt also im Normalfall mit Goldstandard oder vergleichbar.
Das war Christoph Wendker vom Gütersloher Hausgerätehersteller Miele. Herr Wendker, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für das spannende Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.